redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen, und zwar der November-Ausgabe der Flaschen, der Sendung, in der es um Getränke geht. Diesmal geht es um Wein, wie eigentlich schon seit Jahren und wie eigentlich schon immer, ja. Mit Christoph Raffelt. Hallo Christoph.
Hallo Holger.
So, was trinken wir denn eigentlich? Ich weiß überhaupt nicht, was wir trinken.
Du weißt nicht mal, was wir trinken. Ne?
Ach nee, wir fangen ja sonst auch immer anders an.
Einfach,
ich hab ja nichts erlebt.
Einfach mal Tee heute.
Genau, Tee, ich habe auch noch Tee.
Kräutertee.
Ich habe ja so ein, es gibt so ein, den trinke ich so gerne, so ein Minze-Honig-Gemisch-Tee.
Okay.
Und ich bin immer total verblüfft, wie die dann den Honiggeschmack in den Teebeutel kriegen. Wahrscheinlich ist das super trivial, aber ich denke so, boah, krass, Sachen gibt's. Naja, ich bin diesmal bin ich gar nicht rumgekommen. Das ist mir ja fast peinlich.
Das ist ich schon.
Ah, das ist doch cool. Da kannst du ja vom Rumkommen erzählen, weil ich habe tatsächlich nicht kein Gastro. Ja doch, ich glaube, ich habe die beste Falafelbude Berlins gefunden. Das ist ja auch schon mal was. Aber ja.
Okay. Immerhin.
Interessanterweise da, wo unendlich viele Touristen vorbei defilieren, nämlich am Oranienburger Tor. Das ist Oranienburger Straße, Ecke Friedrichstraße. Ja.
Aha.
Großartig, echt super Essen. Also ist so
inwiefern, also was?
Es schmeckt unfassbar gut. Also es schmeckt einfach unglaublich gut, was die da verkaufen. Was ist halt jetzt auch nichts Besonderes, also nichts anderes als in anderen Falafelbuden auch, aber es schmeckt einfach unfassbar gut. Okay. So inklusive hinterher Finger ablecken und dabei glücklich grinsen.
Oh ja, schön.
Ja, also kann ich echt empfehlen. Und selbst?
Ich war eingeladen dieses Jahr zum ersten Mal zur Riesling-Gala. Das ist eine Veranstaltung, die der VDP Rheingau veranstaltet. Das ist irgendwie so der umtriebigste Verband innerhalb des VDP. Mhm. Und die machen halt einmal im Jahr diese sogenannte Riesling-Gala im Kloster Eberbach.
Oh.
Und zwar in diesem großen Laien-Dormitorium. Ich weiß nicht, ob du da schon mal warst.
Nee, das kenne ich nicht.
Ja, das ist, also das Kloster Eberbach ist ja an sich schon ein ziemlich großer Komplex, auch ja vollständig erhalten. Und,
das waren die doch, ne? Ja, das waren die mit der Spätlese. Oder?
War das nee, Eberbach? Das war Johannesberg.
Ach, das war Johannesberg. Mensch, jetzt verwechsel ich, war ich überhaupt schon mal in Eberbach?
Ich weiß es nicht.
Ich auch nicht.
Ja. Also Kloster Eberbach halt, ich glaube, ursprünglich gegründet worden eben vom burgundischen Mönchen. Die haben insgesamt so den Wein, wahrscheinlich auch den Burgunder vor allen Dingen, eben ins Rheingau, in den Rheingau gebracht. Und damals am Kloster Eberbach auch den Steinberg angelegt. Das ist so ein Prinzip, wie man das auch im Burgund kennt, so ein Klo, also ein Weinberg von Mauern umgeben. Und das war über viele, also Jahrhunderte hinweg, eigentlich so bis in die 60er Jahre hinein, so einer der berühmtesten Weine Deutschlands.
Eberbach, ja.
Dieser Steinberg. Also so. Es gab Steinberger, war früher teurer als Burgunder, Bordeaux, Champagner, alles. Ne? Mhm. Ja, also es gab einige Weine, die so in der Top-Liga gespielt haben aus Deutschland. Also viele auch von der Mosel, aber eben auch aus dem Rheingau, aus der Pfalz. Und der Steinberger gehörte eben dazu. Also wenn man so alte Restaurantkarten sieht aus dem 19. Jahrhundert zum Beispiel, aus Frankreich oder England oder USA, dann ist eigentlich immer Steinberger dabei. Und war irgendwie so eine feste Größe in den Weinkarten. Ja, und Kloster Eberbach macht heute noch sehr viel Wein. Vielleicht zu viel, es ist ein Staatsweingut, ne? Das ganze Ding gehört dem Staat, das ganze Kloster, also da finden eben auch viele Veranstaltungen statt und und da wird eben auch viel Wein gemacht und hat nicht mehr so die Reputation, wie es das früher hatte, ist ein bisschen schade eigentlich.
Warum?
Die haben sehr gute Lagen, die haben irgendwie einen sehr guten Keller auch. Also da war ich im Frühjahr mal drin, habe mir den angeschaut. Das ist eigentlich alles, sind das gute Voraussetzungen, aber die Weine sind irgendwie nicht so richtig doll. Also doch, das wird verschiedene Gründe haben. Also die Arbeit im Weinberg, die Arbeit im Keller, irgendwie passt es nicht so ganz zusammen für Wein auf Top-Niveau jetzt, ne? Wie es das halt früher mal gegeben hat. Da müsste mal jemand anders ran. Und
ich wollte gerade fragen, liegt es tatsächlich am Weinmacher?
Ja, also in Anführungsstrichen wahrscheinlich an der Philosophie, wie das gemacht wird. Das es gibt ja so viele Stellschrauben, ne? Und ja. Ich glaube, wenn man da einen der wirklich guten Weinmacher aus dem Rheingau also mal ranlassen würde, dann könnte man da, glaube ich, schon einiges verändern. Also es muss eigentlich so sein, weil das waren einfach früher große Weine und jetzt sind es in der Form einfach nicht mehr, ne?
Ja, eben. Also dass gerade ein Staatsweingut dann auch noch diese Blöße gibt, finde ich ein bisschen tragisch.
Ja, ich meine, die Weine sind halt auch nicht schlecht, ja. Also das ist auch nicht schlecht, aber es ist halt auch nicht wirklich gut. Und die haben auch in den 60er Jahren noch ganz wunderbare Spätburgunder zum Beispiel gemacht, auch halbtrockene, die heutzutage noch genial sind, ja. Wunderbare Weine, aber all das, was da jetzt in den letzten Jahren oder anderthalb Jahrzehnten oder so gemacht wurde, das ist irgendwie gutes Handwerk, aber da fehlt dann halt so der letzte Schliff irgendwie. Das ist ein schade. Aber wie auch immer, das, was da war, das waren halt eine ganze Reihe von Winzern aus dem Rheingau. Die haben sich irgendwie einen eigenen Titel gegeben, die nennen sich Kater. Und die haben dann eben auch Gastweingüter eingeladen und 650 Gäste. Und die 650 Gäste waren halt an Tischen, die sozusagen in drei Reihen durch dieses ganze Laiendormitorium gingen. Das war schon für sich genommen beeindruckend. Ich habe irgendwie ein Foto auf Instagram davon gepostet. Und die hatten dann eingeladen sechs Köche. Und das Thema war die neue deutsche, also die deutsche Küchenrevolution, weil diese sechs Köche gemeinsam haben, dass sie alle mal in einem legendären Restaurant in Wertheim, also in der Pfalz, gekocht haben. Die sogenannten Schweizer Stuben, das wurde 1971 gegründet, also die wurden 1971 gegründet. Und der erste Koch, der da war, das war Jörg Müller, Sternekoch, der kocht jetzt auf Sylt, dann Dieter Müller. Und dann eben Leute wie, keine Ahnung, Duss Steiner, Steinheuer von Steinheuers Alter Post, Ingo Holland, Johann Lafer und so weiter und so fort. Also wirklich sehr gute Köche, die dann irgendwie alle nacheinander so durch Deutschland gezogen sind irgendwann, ne? Und sechs von denen waren halt dort und haben jeweils einen Gang gekocht. Und das ist ja an sich schon für 650 Personen, ist es schon eine gigantischer Aufwand.
Ne? Kochen die dann noch selbst? Nee, ne? Also die designen naja, doch, das Menü und...
Naja, die waren alle da. Ne? Okay. Die waren alle da, die haben das schon beobaufsichtigt und die hatten natürlich einen großen Trupp von Leuten, klar. Weil, also der Steinheuer zum Beispiel, der hat halt Spessartdreh gemacht. Mit Topfenknödel und so einem Hagebutten-Preiselbeer-Konfit irgendwie. Und dieses Spessartdreh, das war auf dem Punkt durch, ja. Unglaublich, ja. Und das in 650 Portionen halt, ne.
Die dann alle gleichzeitig serviert werden auch?
Nicht ganz. Aber das war halt stetes Reinbringen von Tellern einer nach dem anderen. Und ich meine, bei 650 Leuten siehst du ja das eine Ende der Tische gar nicht mehr. verdeckt von irgendwelchen Säulen. Also ist dann auch egal, ne? Können natürlich nicht alle gleichzeitig anfangen zu essen. Aber das ist dann logistisch nicht mehr machbar. Aber das war toll. Also es war beeindruckend und sehr nett. Ich saß da mit dem Paul Truschkowski von der Schluck. Neben ihm, also durch Zufall sozusagen. Und das war eine nette Veranstaltung. Also die hat sich irgendwie von 10 Uhr morgens bis 17 Uhr gezogen und dann habe ich meine Sachen gepackt und bin wieder nach Hause gefahren.
Ist man da nicht komplett besoffen dann irgendwann? Also wie viele verschiedene Weine hat es im Glas?
Nee, gar nicht. Also sechs. Nee, zwölf. Also zu jedem Gang zwei.
Okay.
Und wie gesagt, der, so ein Gang pro Stunde in etwa, ja, nicht okay. Ganz. Alle Dreiviertelstunde ein Gang, nein, und dann auch wirklich.
Wer hatte da eingeladen, der VDP?
Ja, nee, also sechs oder acht, zehn, ich weiß nicht genau, wie viel es waren. Winzer aus dem VDP Rheingau, die so eine eigene Interessensvereinigung irgendwie gegründet haben.
Und ja. Die haben das dann auch alles bezahlt?
Genau, die haben das dann auch alles bezahlt.
Ja, wie viel Flaschen, keine Ahnung, wie die das machen. Wie viele Flaschen braucht man, um 650 Leute zufriedenzustellen? Also da kannst du ja auch nicht nur so eine Pfütze reinmachen ins Glas, oder?
Nee, und die haben auch teilweise haben die so große Flaschen ausgepackt, so 12-Liter Flaschen und so 8-Liter Flaschen. Und ja, das war schon witzig. Also das war eine sehr nette Veranstaltung, also muss ich echt sagen.
Und wie kamen die auf dich? Also ist jetzt einfach so, lass mal den Raffelt einladen oder muss man sich da bewerben oder ist das?
Nö, die haben gesagt, lass mal den Raffelt einladen.
Ja, geil.
Ja.
Ich habe nichts zu erzählen. Tatsächlich. Ich bin irgendwie seit der letzten Sendung weder irgendwo rumgekommen, noch irgendwie großartig essen
gewesen. Ist ja auch mal irgendwie schön ist, ne?
Naja, es ist halt hauptsächlich darin begründet, dass ich einfach keine Zeit hatte. Also ich war zwischendurch mal Flönz essen, aber das ist jetzt auch nichts Besonderes irgendwie. Also Flönz und 15 Kölsch und entsprechend komisch ging es mir dann danach. Ja, und dann eben diese Falafelbude, die ich echt nur empfehlen kann. Dada Falafel heißt der in Berlin.
Dada.
Und also sie sind auch nicht, das ist eigentlich eine sehr kleine Bude und nebenan dem Raum, haben die halt so eine große Gaststättensituation gebaut. Also man sitzt relativ eng, es ist sehr laut.
Okay.
Aber ganz schick eingerichtet. Und du kannst dann da so halt deine Falafel essen irgendwie. Und dann kostet halt der Dada-Teller kostet 8 €. Mhm. Tust du noch ein Bier drauf, bist du irgendwie ein 10er los oder sowas oder 11. Und hast wirklich erstaunlich gut gegessen. Also das hat mich echt wirklich.
Ja, solche wirklich Sachen erschüttert. Sind immer gut zu wissen, finde ich.
Ja. Ja, eben, du bist halt mit wenig Geld dabei. Wir waren halt zu zweit da, hatten dann 3 Bier, 2 Teller, inklusive Trinkgeld keine 30 €. Währenddessen war da sogar noch Live-Musik. Das war echt
auch witzig.
Faszinierend, ja.
Ja.
Und beim Bio-Griechen waren wir letztes Wochenende. Es gibt hier in Schöneberg, Berlin-Schöneberg. Ja, in Berlin-Schöneberg gibt es einen Griechen, der nur Biofleisch verkocht.
Okay.
Das heißt, du gehst zum Griechen musst dir keine Gedanken darüber machen, was
kannst du
jetzt da
kannst mal guten Gewissen zu Souvlaki essen.
Genau, aber egal. Weißt du, so
und nicht nur die Möhre. Fleischreste.
Genau. Du hast nicht das Gefühl, dass du gerade irgendwie was ganz Schlimmes machst, wie sonst beim Griechen.
Ja, das ist gut. Das ist gut.
Portionen sind ein bisschen kleiner. Preise normal.
Okay.
Also Preise sind normal beim Griechen, aber die Portionen sind etwas kleiner. Ja. Aber dafür ist auch da das Essen wesentlich besser, als ich sonst bei griechischen Restaurants kenne.
Ja, okay. Ja, das ist doch gut.
Ja, absolut. Also das, Aber sowas richtig Spektakuläres würde ich auch gerne mal wieder machen. Aber wird wahrscheinlich dieses Jahr nichts mehr werden. Auch so aus Zeitmangel. Funkzeit her. Was ist denn hier mit Trinken?
Ja, fangen wir an. Ich habe fangen wir doch an mit Chardonnay.
Ist das der mit dem Schraubverschluss oder dem ohne? Ich sehe doch immer so schlecht.
Mit dem Schraubverschluss.
Alles klar.
Genau. Die kleinere Flasche, genau. Bevor ich nachher noch was dazu erzähle, dass ich am Montag noch eine beeindruckende Probe organisiert und durchgeführt habe. Oh. Also organisiert habe ich die schon vorher, aber durchgeführt am Montag. Stelle ich mal gerade vor, was wir heute trinken.
Ja.
Wir trinken 3 Weine von Florian Veth. Und Florian Veth habe ich, ich hatte es schon auch im Blog geschrieben, Florian Veth habe ich mal kennengelernt, weil der zusammen mit Axel Köhler und Alex, fallen mir gerade die Namen nicht ein, super.
Dann sage ich jetzt nochmal, wie der Grieche heißt in Schöneberg, der heißt nämlich Berkis, B-E-R-K-I-S. Vielleicht fällt es dir dann wieder ein, wenn ich über was anderes quatsche. Meistens passiert das dann ja.
Ja, manchmal so passiert das einfach. Voll der Blackout.
Ja, macht nichts. Also Berkis und Dada Falafel. Oh, ist das Kohldampf. Das Schöne an dem Falafelladen.
Danke.
Ist dir eingefallen?
Vielen Dank. Ja, genau.
So, dann sag nochmal. Florian Veth.
Okay. Florian Veth hat früher mit Alexander Giesler und Axel Köhler rumgehangen. Und Axel Köhler hat sich ja irgendwann aus dem Weinmachen verabschieden müssen. Also ich habe die Weine von Alex Giesler und Axel Köhler zu meiner Weinladenzeit verkauft. Mhm. Und Florian Veth wollte ich dann eigentlich auch noch anfangen. Das hat sich dann alles irgendwie anders ergeben. Die drei haben sozusagen sehr viel rumexperimentiert. Es sind halt drei Leute, die so rein Bio-Ausbau gemacht haben oder machen und beziehungsweise teilweise eben auch biodynamisch und vor allen Dingen eben sehr viel rumexperimentiert haben und sozusagen so eine kleine Gruppe gebildet haben, wo der Axel Köhler dann irgendwann eben raus ist, weil er keine Weine mehr gemacht hat oder machen konnte, weil er sich mit seinem Vater da nicht verstanden hat und eben das Weinmachen drangegeben hat. Aber die anderen beiden, glaube ich, die machen das immer noch, diesen Austausch. Und der Florian Feeth war damals in einem Weingut, das hieß Wehrhof, und war damals so 2009, 2010 irgendwie sozusagen kurz dabei, diesen Wehrhof zusammenzulegen mit dem Weingut seines Vaters in Flörsheim-Dahlsheim in Rheinhessen. Und das hat er dann auch gemacht und jetzt heißt eben das Weingut Feeth Wehrhof und hat sozusagen die Lagen der beiden Weingüter miteinander verbunden. Sein Vater gehörte irgendwie so mit zu den frühen Biodynamikern in Rheinhessen, die haben irgendwie, glaube ich, schon 1989 umgestellt, das ist noch relativ früh für Rheinhessen, weil damals Rheinhessen ja noch relativ am Boden lag mit der Reputation. Da haben das nicht besonders viele gemacht. Ja, und das hat der Florian sozusagen mit durchgezogen. Und insofern ist es eben ein Demeter-zertifizierter Betrieb, von dem wir hier Weine trinken. Und was ich eben immer besonders schön fand bei ihm und seinen Weinen, war, dass er das schafft, also doch diesen ja sehr aufwendigen Entstehungsprozess irgendwie zu verbinden mit sehr guten Preisen. Ja. Mhm. Das heißt, wir haben irgendwie, der fängt im Gutsweinbereich halt mit 5,60 Euro auch heutzutage
vielleicht,
noch.
Vielleicht hat er auch einfach verstanden, dass die Demeter-Leute sowieso nicht testen können, ob der das Kackhörnchen vergraben hat oder nicht und behauptet hat einfach nur. Kann ja auch durchaus sein.
Also. Eher selten, aber es wird ja auch nicht so viel kontrolliert wie die biodynamisch arbeitenden Betriebe.
Also ja, aber was schon, genau kontrollieren die da? Weil, also ich meine, dieses ganze Esoterik-Gebimsel, was die da machen, lässt sich ja nicht kontrollieren. Also es lässt sich ja wirklich nur...
Nö, das lässt sich nicht kontrollieren.
Rein kontrollieren, aber, wie lang ist der im Berg und sowas alles, ne?
Ja, also genau. Also du kannst natürlich irgendwie kontrollieren lassen, die sozusagen die Zubereitungen, ja, die biodynamischen, ne, Präparate und Tees und so weiter. Und auch was eben sonst so verwendet wird. Klar, wenn du es drauf anlegst, dann kannst du natürlich auch
wie überall Schindluder. Ich möchte auch nicht wissen, wie viel Schindluder da getrieben wird. Ich erinnere da nur an die berühmte Neuland-Frittenbude, also die Neuland-Currywurstbude in Berlin am jetzt habe ich den Namen von dem Platz vergessen. Da, wo KDW ist. Ja. Wittenbergplatz. Gibt's auf dem Wittenbergplatz gibt's halt zwei Currywurstbuden. Die eine ist eine Neulandbude und gegenüber steht auch eine Currywurstbude. Die haben halt einfach Neuland dran geschrieben, die gleichen Preise aufgerufen. Ach, und nee. Ja, ist ewig her, dass sie aufgeflogen sind damit. Und haben das aber jahrelang wohl durchgezogen und nie hat irgendjemand so richtig gefragt. Also das, ja.
Okay, krass. Das ist schon krass.
Das ist wirklich krass. Aber ja. Passiert halt, ne? Genauso ist doch auch mal einer dieser privaten Radiosender aufgefallen, die einen Porsche verlost haben. Stellt sich raus, war aber nur für eine Woche als Leihwagen oder so.
Ah ja, schön. Okay. Ja, das war jedenfalls sozusagen das, worauf ich aufmerksam geworden bin. Und dann bin ich eben vor allen Dingen aufmerksam geworden damals auf seinen Spätburgunder, den ich einfach klasse fand für das Geld, weil es einfach selten guten Spätburgunder für deutlich unter 10 Euro gibt.
Ist das der, den wir hier haben? Der kostet unter 10 Euro?
Ja.
Genau. Wahnsinn.
Ich mein, der kostet ehrlich gesagt 7,20 Euro die Flasche.
Ach du Scheiße.
Und was ich an sich schon sehr schön finde, ist eigentlich, dass das eine sehr schöne Aufmachung ist. Mhm. Also das sind eben Weine, die auch von der Flasche schon was hermachen. Und genau. Und schauen wir mal, was wir im Glas haben.
Ja. Also
Wein ist ein Trocken. Ja.
Ich muss dazu sagen, der Karton, der bei mir angekommen ist, da war alles doppelt drin.
Ja.
Was ich irgendwie total gut finde und auch
deswegen, aus Nettigkeit, weil er dachte, wir könnten das schon mal vorverkosten.
Ja, genau. Und sowas Ähnliches haben wir auch gemacht. Ich habe dann eine Flasche mitgenommen zu meiner Frau.
Ah, und das war der Spätburgunder.
Und das war der Spätburgunder. Und der ist wirklich, total geil gewesen. Jetzt war ich so, ich dachte, oh ja, komm, eine Flasche Wein, eine Flasche Rotwein. und Kader hat dann irgendwie so hier noch was gemacht, noch irgendwie was, weiß nicht, irgendwie Kinder ins Bett gebracht und so. Und ich habe stetig so diesen Spätburgunder weggesoffen.
Und dann hat dann sie dich auch noch ins Bett gebracht.
Oh, dachte ich, da ist ja, dann lass mal lieber der Liebsten noch ein bisschen was drin, was dann auch funktioniert hat. Also das ist total klasse. Für 7 Euro Ebbes ist das ist ja ein Witz.
Ja, das ist ein günstiger Preis für einen sehr schönen Wein.
Ne? Absolut.
Aber ja, wir sind jetzt erst nochmal beim Chardonnay.
Ja, pardon.
Genau. Mhm. Nee, macht ja nichts. Aber genau, das ist genau das Gefühl habe ich damals auch gehabt. Also ich habe mir, als wir uns das erste Mal getroffen haben, ich habe da gar nicht alles probiert, sondern habe mir ein bisschen was nach Hause genommen. Mhm. Dann habe ich die Flasche Spätburgunder aufgemacht, getrunken und dachte, wow, das ist richtig schöner Stoff.
Ja.
Eben für wenig Geld einfach, ne?
Also absolut,
für einen wirklich tollen Preis. Und das war halt jetzt auch meine Idee für November, weil wir das letztes Jahr glaube ich nicht, aber vor 2 Jahren ja auch gemacht haben mit dem Petri-Wein. Ja. War auch im November und das war auch so ein starkes Stück, fand ich. Und genau das wollte ich jetzt sozusagen in einer anderen Form nochmal wiederholen.
Ja, irres Zeug.
Ja. Und weil ich jetzt nicht zu viel Riesling da reinpacken wollte.
Ja.
Ich hätte eigentlich auch gerne den Gutsriesling dabei gehabt, weil der irgendwie so irre gemacht ist, weil der Florian den irgendwie praktisch ohne Restzucker ausgebaut hat, was für einen Gutsriesling in Deutschland so gut wie gar nicht vorkommt. Ja, also es ist eigentlich haben die Gutsrieslinge immer irgendwie so ein bisschen so ein Säureschwänzchen dabei und der hat es irgendwie gnadenlos mit 8 Gramm Säure und einem Gramm Restzucker ausgebraut. Das ist so richtig. Richtig ohne Kompromisse. Aber wer will, kann ja nochmal nachbestellen. Kann ich nur empfehlen, wer es wirklich gerne knackig mag. Und beim Chardonnay ist es wieder andersrum.
Ja.
Chardonnay wird ja in Frankreich eigentlich immer durchgegoren. Hier hat er irgendwie so 4 Gramm Restzucker stehen lassen. Schmeckt man auch so ein bisschen, finde ich.
Mhm.
Ist aber trotzdem irgendwie eigentlich, also es ist jetzt keine, beim Chardonnay würde ich sagen, es ist keine elegante Chardonnay, ne, wie man das auch gerne ja mal hat. Also Chardonnay verbindet man ja gerne mal mit Eleganz. Das hier ist, finde ich, einfach ein schön kernig, würziger Chardonnay. Ja?
Gelbe Frucht, irgendeine gelbe, reife Frucht, ne?
Ja, so eine Mirabellenfrucht oder sowas.
Ja.
Vielleicht. Der ist relativ cremig erst, bekommt aber dann noch einen ganz guten Säuredruck hinten raus, finde ich. Ja, also im ersten Moment denkt man, das könnte so ein bisschen labbrig werden.
Ja, genau.
So weich cremig ist und dann kommt aber die Säure hinterher und bringt das wieder ins Lot, finde ich.
Ja.
Und das finde ich eigentlich sehr schön. Und wenn man das dann schluckt, dann bleibt eigentlich so dieses Saftige im Mund zurück.
Und das bleibt vor allen Dingen sehr lange darum.
Ja. Ja. Und auch da finde ich halt, dass, also wir müssen jetzt nicht die ganze Zeit auf sozusagen Preis-Leistung
ja, aber das ist ja was
kommen, ne? Aber man bekommt halt normalerweise, also man bekommt in Deutschland
86.
Ja. In Deutschland ist Chardonnay ja immer noch so ein relativ seltener Rebsorte. Und mittlerweile tut sich aber sehr viel, gerade in Rheinhessen, total viel, was in Rheinhessen und in Württemberg, würde ich sagen, sehr, sehr viel, was Chardonnay angeht. Ja, ne? Ist lecker. Genau. Und aber das meiste, was gut ist, ist dann eben auch ordentlich teuer. Und ich finde, so ein Schoppen-Chardonnay in gewisser Weise hier, das ist einfach in Deutschland so gut wie gar nicht zu finden. Und super. Auch sonst, würde ich sagen, ist ein wirklich vernünftiger Chardonnay für knapp 7 Euro echt eine Seltenheit.
Und ist auch ausverkauft bei ihm übrigens.
Ja, hat er erstmal ausverkauft gestellt, weil er sozusagen die Weine erstmal für die Sendung reserviert hat, weil er nicht mehr so viel hatte.
Ah ja, verstehe.
Ja, ja, genau. Ja, das finde ich sehr, sehr schön. Also die Lagen liegen im Wonnegau, das ist so die südlichste Ecke von Rheinhessen, das geht schon Richtung Pfalz.
Mhm.
Ist auch die wärmste Ecke in Rheinhessen.
Das geht schon Richtung Pfalz. Da muss ich mal denken, da sind schon Araber drin.
Ja.
Movimento Septembre Rosso. Dran, da sind schon Araber drin. Ja, zur Aufklärung, wir reden gerade über eine sechsteilige Serie, die in den 80er Jahren mal im ZDF gelaufen ist, die wir sehr geliebt haben damals und seit mittlerweile 30 Jahren warten wir darauf, dass es diese Serie nochmal irgendwo in der Wiederholung gibt und seit kurzem gibt es sie zu kaufen auf Amazon. Es ist eine Krimiserie mit Bruno Ganz und sie trägt den Titel Tassilo, ein Fall für sich. Da spielt Bruno Ganz einen Privatdetektiv, der Fälle in der was ist das? Ist das Lindau, wo es spielt? Nee. Egal, am Bodensee. In der Oberschicht Fälle inszeniert, die er dann selber löst. Und da gibt es einen Terrorismusfall und die Terrorgruppe heißt Movimento Settembre Rosso. Und da sind schon Araber mit drin.
Scheiße, ja, und eben an seiner Seite als Freund irgendwie ein ganz junger Axel Milberg.
Total schön ist. Der immer ein Handtuch um den Hals hat.
Ja, und irgendwie insgesamt so ganz skurrile, wunderbare Besetzung. Wie fandst du es, als du es jetzt nochmal gesehen hast?
Immer noch gut.
Ist immer noch gut.
Also man kann es echt nochmal gucken. Es ist natürlich wesentlich langsamer erzählt.
Ja.
Das Bildformat ist 4:3, also man kommt sich immer ein bisschen komisch vor dabei. Es ist echt traumhaft. Was ist denn der ausverkauft? Ich hätte mir jetzt gerne ein Kartönchen bestellt nebenbei. Das finde ich nicht nett.
Vielleicht bleibt ja was übrig.
Ja, mal gucken.
Ja, genau. Und dann sage ich dir nochmal Bescheid.
Also für 6,8, da würde ich mir sofort einen 12er von holen. Also das ich jetzt nicht, weil ich wüsste nicht, wo ich den hinstellen sollte. Aber das ist ja...
Ja, vielleicht gibt's ja nachher noch eine Mischkiste. Wir haben ja noch zwei Weine vor uns.
Stimmt.
Ja. Also Wonnegau sozusagen südliches Rheinhessen, so Richtung Pfalz. Meistens, also das meiste sind relativ schwere Lehmböden, was die Weine ja so ein bisschen üppiger und wärmer macht auch nochmal. Zusätzlich Kalk, was wiederum mehr Vitalität in die Weine bringt, also so eine Mischung aus beidem. Und genau da hat er sozusagen seine Lagen.
Ja. Super. Also jetzt mit dem Spätburgunder und diesem Chardonnay, das ist jetzt wieder wirklich sowas, wo ich total wieder so geflasht bin.
Ja, das ist schön.
Und vor allen Dingen, ich weiß, Geld, aber mein Gott, die meisten Leute können und wollen auch nicht einfach mal so am Abend eine 12, 13, 15 Euro Flasche aufmachen.
Nee, genau.
Ach, super.
Nee, genauso ist es. Und deswegen war mir das auch wichtig, mal wieder so eine Sendung auch zu machen, wo ich der Meinung bin, das sind einfach gnadenlos preiswürdige Weine. Ja. Also genau. Und das und die Preise trotz des Jahrgangs 2016, der irgendwie sozusagen gerade in Rheinhessen den Winzern extrem viel abverlangt hat. Die haben zwar nachher tolle Weine in den Keller bekommen, aber so ein Florian Fete hatte irgendwie 50% Verlust gehabt, ja. Und das ist einfach, stell dir vor, du arbeitest das ganze Jahr und kriegst aber nur 6 Monate bezahlt, ne? Ja. Das ist so, das kann man sich eigentlich nur schwer vorstellen, ne? Aber die haben halt einen extremen Pilzdruck gehabt im Frühjahr, weil es einfach sehr, 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 sehr feucht war. Sie haben sehr, sehr viel Peronospora gehabt. Falschen Mehltau.
Nicht mal echten Mehltau.
Nicht mal den echten, genau, nicht mal den echten. Nee, den falschen Mehltau und das hat halt sehr lange gedauert, so bis Juli hinein eigentlich, bis sich das Ganze irgendwie so ein bisschen beruhigt hat. Ja. Und da kommst du dann als Bio- oder Bio-Dünnwinzer, genau da kommt man dann wirklich an seine Grenzen.
Ja.
Da gibt es auch viele Bio-Winzer, die so ein Mittel auch eingesetzt haben, was früher im Bio-Weinbau auch erlaubt war und dann irgendwann von der EU verboten wurde, weil man jetzt auch nicht denken muss, dass, sagen wir mal, alle Bio-Winzer in Europa zusammenhalten, ja, sondern die südlichen Bio-Winzer, die haben sich gegen den Einsatz dieser Mittel ausgesprochen und die eben viel mehr, die haben ja kaum Pilzdruck, ne, im Süden, und die eben Probleme damit haben hier im Norden, die dürfen es halt nicht mehr einsetzen, ne.
Okay.
Genau. Und es gibt diverse Winzer in Deutschland, also Bio-Winzer auch, die es trotzdem eingesetzt haben. Es ist eigentlich ein biologisches Präparat, aber es ist darf halt nicht mehr, es ist Kaliumphosphonat. Also das ist eigentlich kein Problem. Das sind so phosphorische Salze, die auch abbaubar sind. Also viel weniger ein Problem jetzt als Kupfer oder sowas. Aber es darf halt nicht eingesetzt werden. Und ja. Im letzten Jahr, glaube ich, die Behörden tatsächlich ein Auge zugedrückt. Weil
die so große Verluste hatten oder was?
Weil die so große Verluste hatten und weil diese Betriebe sonst kaputt gehen einfach. Ja, ne? Ja. Oder auch, und das finde ich sehr richtig, da die Augen zuzudrücken, kaputt gehen oder auch eben oder sagen müssen, okay, wir geben den Biolandbau auf, ne? Dann werden wir halt wieder konventionelle Winzer.
Das willst du auch nicht.
Das kann aber auch, genau, kann auch nicht auch im Interesse sein und so muss man es dann halt mal auf diese Art und Weise machen.
Ja.
Ob der jetzt der Florian das gespitzt hat oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass doch viele das einfach machen mussten, um letztlich noch einen Teil ihrer Ernte reinzubringen. Und das, was dann eben reinkam, das war Tipptopp-Qualität. Ah. Also das.
Wie sieht's denn 2017 aus? Ich meine, dieses Jahr war jetzt auch nicht besonders prickelnd für die Winzer, oder?
Nee, auch ganz schwierig. Auch schwierig, ich weiß jetzt nicht, wie es genau in der Ecke aussah, aber ich weiß vom Daniel Wagner, der ist auch im Prinzip noch im Wonnegau, auch wenn es eine etwas andere Ecke ist oder am Rande sozusagen. Nee, ist nicht mehr Wonnegau.
Sie Daniel sagen, Wagner ist da, Wagner Stempel, ne?
Ja, genau, Wagner Stempel, Entschuldigung.
Ja.
Der hat, ich glaube, allein schon durch die Spätfröste hat er, glaube ich, schon 40% Verlust gehabt. Ja, und dann gab es noch, noch Regen und so. Also es, auch das ist überhaupt kein schönes Jahr für die Winzer. Also es gibt viele Winzer, die auch dieses Jahr wieder um die 50% Verlust haben.
Scheiße.
Und das ist schon, also ich, ehrlich gesagt, ich habe großen Respekt vor den Leuten und
das ist, ja,
ich möchte den Job, so schön ich den im Prinzip finde, eigentlich nicht mehr machen. Ich glaube, ich hätte einfach zu viele schlaflose Nächte, das ist irgendwie.
Ja, man kann es halt so machen wie Severin Simon, der, den ich auch mal interviewt hatte, das ist der, der diesen rumbrennt mit
die
dieser
Biomelasse
und so.
Ja.
Der halt auch sagt, das ist so heikel, wenn der Mann ja die Ernte ausfällt, hast du halt so sehr verloren. Und der hat halt angefangen, Schnaps zu brennen, dass er irgendwie ein konstantes Geschäft hat, also ein Grundrauschen, auf dem er dann den Wein weiterentwickeln kann. Das finde ich, also wenn, dann würde ich es, glaube ich, auch so machen, ja.
Ja.
Aber das ist schon echt hart, ey. Man muss sich das einfach nur mal überlegen. Du bist ja auch Freiberufler. Genau wie ich. Wenn mir einfach ein Jahr lang die Hälfte meines Einkommens ausfallen würde.
Ja.
Genau. Dann stehst du halt.
Genau, und dann nochmal ein Jahr.
Und dann nochmal
ein Jahr. Nochmal ein Jahr.
Genau. Wobei wir noch das Glück haben, wir können dann noch was anderes machen. Ja? Also dann ziehen wir uns halt diese Comitate-Uniform an und stellen uns irgendwo vor die Shopping-Mall oder sowas und kriegen Mindestlohn. Aber das können die Winzer ja nicht machen. Die müssen ja bei ihren Pflanzen bleiben.
Genau, die müssen einfach im Weinberg bleiben.
Ja, das ist, so ist es.
Ja. Ja, so ist es.
Das ist echt
krass. In der Tat.
Ja.
Ja.
Sehr
und dann da rauszugehen, ne? Genau, und mit diesem Wein und mit dem Aufwand, den der betreibt, das ist einfach Aufwand. Und dann für das Geld, auch das verlangt mir echt großen Respekt ab,
das muss ich
echt sagen. Ja.
Und den könnte der locker teurer verkaufen auch. Also locker. Kannst du locker noch 2 Euro draufschlagen.
Ja, für uns schon. Wobei er, also wenn du dir anschaust, was er für Weine verkauft, dann siehst du, dass es noch ein sehr. Das sieht zwar Internet, das ist alles modern, auch die Etiketten sind modern, aber wenn man so ins Angebot schaut, dann siehst du, das ist auch ein sehr klassischer Betrieb noch. Ja.
Ja.
Guck mal, der hat im Gutsweinbereich gehabt, der Riesling trocken, Rivana trocken, Silvana, Scheurebe Feinherb, Litter Morio Muskat, ja, Müller Thurgau Lieblich, Portugieser, ja. Dornfelder Lieblich und beziehungsweise trocken und Feinherb, Portugieser und so weiter und so fort.
Bisschen viel Zeug, ne? Wie viel Hektar hat der?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß es im Moment gar nicht genau. Muss ich nochmal nachgucken. Ja, aber das ist der typische klassische Betrieb eigentlich, der eine sehr, sehr breite Klientel auch bedient, ne?
Ja.
Ortswein hast du, ne? Dann nochmal Weißburgunder, Grauburgunder, Auxerrois, so Sachen wie Würzer, Lieblich, ja. Das ja. ist, das sind Leute über 60 oder 70, die so Weine noch trinken, ne? Huxelrebe, Spätlese, Lieblich. Gewürztraminer, Spätlese, Lieblich. Das ist einfach auch noch eine Klientel, die der bedient, die so ganz klassisch deutsch irgendwie Wein trinkt und mit Sicherheit auch nicht so viel Geld für einen Wein ausgibt. Also insofern denke ich, ist der darauf auch durchaus angewiesen.
Der Chat sagt, 25 Hektar hätte er.
Ah, danke.
Da hast du dann natürlich, wenn du so viele verschiedene Reben da hast, also so viele verschiedene Sorten, da hast du dann irgendwie pro Sorte einen Hektar oder sowas im Schnitt, ne? Das ist ja auch irgendwie doof.
Naja, also da werden ja von manchen Sachen werden eben sehr, sehr kleine, also wird es wahrscheinlich nur noch so ein paar Parzellen geben, könnte ich mir vorstellen. Ne? Und 25 Hektar ist schon auch eine ordentliche Betriebsgröße, ne? Da kannst du
schon ganz schön was fahren. Ich finde übrigens, dass Würzer Lieblich klingt furchtbar. Man müsste es eigentlich mal probieren, weil kostet nur 6,50. Ich surfe gerade auf der Webseite rum. Aber Würzer Lieblich ist wirklich was, das ja, das hört sich nicht nett an. Ja. Apropos nicht nett, lass mich raten, es geht mit dem Riesling weiter.
Ja, genau.
Dann wollen wir den mal aufmachen.
Ja.
Ist das geil. Ach, du hast ihn schon auf, oder was?
Ich habe ihn schon aufgemacht, ja. Ich habe ihn vorhin schon mal kurz vorprobiert, weil ich wissen wollte, ob die Flasche okay ist oder im Zweifelsfall Kork hat oder nicht.
Ach so.
Ja, genau. Das ist jetzt ein Wein aus der sozusagen aus der Lagenabteilung.
Sauteurer Wein.
Das ist dann
der teuerste, den es da gibt wahrscheinlich. Ne, 12 Euro habe ich eben gesehen.
Ja, so in der Ecke. Ne? Das ist auf jeden Fall sind die Lagenweine die teureren Weine und das geht dann bis zur Spätburgunder Auslese, kostet dann 15 Euro.
Boah. Der hat genau diesen Riesling-Geruch, den ich so geil finde an Riesling-Geruch. Dieses bisschen Stein, bisschen Plaste, weißt du?
Mhm.
Oh. Ach, herrlich. Wie heißt das nochmal, dieser Geruch nach Freitagtasche? Also LKW-Planengeruch, weißt du, dieses, oder Gummiboot?
Du meinst, also das ist ja schon ein bisschen so eine Spontanvergärungsaromatik.
Ja, genau.
Mhm. Ne?
Boah.
Ja, wie nennt man die?
Ich nenne das immer Freitagtasche-Gummiboot, je nachdem, wie intensiv das ist.
Jo.
Okay, Freitagtasche. Frische Freitagtasche.
Wir haben uns ja eigentlich auf Freitagtasche geeinigt, genau. Ja. Der Wein kommt aus Flörsheim-Dalsheim. Das ist so eine der bekanntesten Weinbaugemeinden in Rheinhessen. Mhm. Da sitzt auch ein Klaus-Peter Keller zum Beispiel und hat da Flächen. Oder ein Philipp Wittmann hat da Flächen. Jetzt zwar nicht im Bürgel, aber eben in anderen Teilen. Und Der Bürgel ist ein Weinberg mit so rund 80 Hektar. Ich glaube, ist relativ steil sogar für rein hessische Verhältnisse. Und hat eben so ein bisschen Kalkstein drin. Auch da wieder so diesen lehmigen Ton, aber mehr Ton als Lehm und auch nicht so die fetten Lehmböden, sondern eher die sandigeren Lehmböden und Mergel. Also es ist nicht so der ganz warme Boden. Aber eben durch diesen hohen Kalkgehalt, das merkst du schon hier im Wein, finde ich. Also es ist ein ganz typischer Kalkbodenwein, ja. Der hat so also dieses Kühle. Vibrierend lebendige
Kühle. Vibrierend lebendig, okay. Ich hätte jetzt eher an also, was Kühles, ja.
Es ist auch kühl. Also dieser Kalk zieht sich so ein bisschen kühl dadurch. Die Säure ist sehr, sehr klar da drin, ja.
Riecht wie beim Tanken. Der Chat riecht wie beim Tanken. Großartig. Ja, genau, das meine ich aber schön. Mit Freitagtasche. Ja, genau.
Dieses Petrol, ja.
Petrolige, ja.
Petrol genau. War das, was du meintest wahrscheinlich auch. Mhm. Ne? Ja, genau. Und er hat halt auch, der hat fast 10 Gramm Säure, der Wein. Das ist echt viel. Das ist richtig viel.
Das ist fast zu viel. Also ich, der ist ganz, also erstmal macht der Sabber. Mhm. Der macht labbern. Der Wein macht mich labbern. Mhm. Und es ist so ganz hart an der Schmerzgrenze, finde ich. Also weißt du, fast so, dass man also auf dem ersten Schluck habe ich gedacht, oh, der ist ein bisschen aus dem Rahmen, also ein bisschen außer Balance. Aber ist er nicht?
Nee, finde ich auch nicht. Ist auch noch jung. Also das ist kein 2016er, sondern das ist tatsächlich schon ein Jahr älter. Ist 2015. Mhm,
der kann aber.
Aber genau, das ist ein junger Wein eigentlich. Ja. Ne? Das ist also gerade mit dem mit der Fülle, die er eigentlich hat, und dann aber auch dieser präzisen Säure, die der da drin hat, macht er noch viele Jahre, würde ich sagen. Hat ein gutes Potenzial und die Säure ist tatsächlich jetzt quasi noch am Anfang. Die ist sehr präsent, aber ich finde es total schön. Der Wein weckt einen definitiv auf. Aber er hat eben auch dieses, er hat einfach diese schöne, würzige, saftige Frucht da drin.
Ja, und, ist knaller.
Ja, das ist einfach gut gemacht. Schöner Wein.
Was würdest du dabei essen? Ich meine, da kommt sogar ein richtig kräftiger Käse mit, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Da kommen kräftige Käse mit, definitiv. Also die können auch durchaus so eine Rotschmiere oder so da dran haben, finde ich. Florian empfiehlt dazu gedünsteten Meeres- oder Süßwasserfisch oder Fleisch in heller Soße. Ich glaube, ich würde eher zu Fleisch tendieren. Ja. Also ja. Kalbfleisch, kann auch Schwein sein. Bei Fisch würde ich so in Richtung Zander gehen.
Ah, so gut also kenne ich mich in Fisch schmeckern nicht aus.
Ja. Also ich sag mal, einen etwas fetteren Fisch, so schön auf der Haut gebraten, dass der so diese krosse Haut dazu bekommt. Das würde ich auch beim Schwein empfehlen. Also ich glaube, dass das sehr gut funktioniert mit so ein paar Röstaromen von was Hellerem. Ne?
Ja.
Also jetzt nicht vom Rind natürlich, sondern wirklich von hellerem Fleisch oder Fisch. Und
Röstaromen vom Rind verträgt der auch.
Ja, aber das harmoniert
das kann sein,
mit rotem, ja. mit den roten Noten eigentlich, ne? Also Röstaromen an sich kriegt der gut gepackt. Also das glaube ich, das funktioniert gut mit der Würze, aber eben nicht das rote Fleisch.
Wir
das
haben
muss
im Chat,
schon was Weißes sein. Ne?
Wir haben im Chat den ein oder anderen Anfänger oder die ein oder andere Anfängerin und es kommt eine Frage, die werfe ich jetzt einfach mal mitten rein. An die Profis hier, also du bist gemeint. Kann mir jemand simpel erklären, was mit Wein passiert, wenn er altert? Ich hatte mal 15 Jahre alten Riesling und fand ihn echt gut. Frag mich einfach, was da noch so passiert. Oxidation, oder?
Ja, letztlich ist es irgendwie eine Form von Oxidation. Also,
der Gammelt. Ich hätte was essen Gammelt. Sollen. Ich hätte was essen sollen.
Also, also im Prinzip ist ja Wein so wie Essen. Also wie Lebensmittel an sich bleiben ja was Lebendiges und sie interagieren mit Mikroorganismen
und
mit
Luft.
Genau. Und je nachdem, wie stark man den Wein abschließt, desto länger braucht er, um sich zu verändern. Also sprich, heutzutage Wein unter Schrauber braucht viel länger, um sich zu verändern, als ein Wein in einer Korkflasche, weil durch den Kork halt mehr Luft nach innen drin dringt. Und diese ganz langsame Zufuhr von Luft verändert eben den Wein durch Sauerstoff. Und dadurch verändern sich halt die Moleküle im Wein. Und letztlich, also im Prinzip verändert sich alles. Die Säure verändert sich.
Aber das ist am Ende, ja, weil du sagtest, kommt Luft rein. Am Ende ist es ein Oxidationsprozess, der an allem Möglichen andockt, was da so vor sich hin oxidieren kann.
Letztlich ist es ein Oxidationsprozess.
Ja. Ich sehe gerade bei ihm im Shop Gewürztraminer Trockenbeerenauslese. Das klingt aber auch mal interessant.
Das kann schön sein. Und dann hat er auch noch, da hatte ich zuerst mit spekuliert, aber habe ich dann sein lassen, weil ich es zu speziell fand, eben die Gewürztraminer Spätlese trocken.
Das klingt auch gut. Feddersheimer
Kreuzblick. Ja, das kann sehr gut sein. Ja, das kann sehr schön sein, zumal es wirklich trocken ist. Er hat irgendwie noch 2 Gramm Restzucker und immerhin fast 6 Gramm Säure. Das muss ich mir auch nochmal bestellen. Das, also Gewürztraminer ist ja irgendwie völlig out eigentlich in Deutschland.
Was ich ja nicht verstehe, ne? Das finde ich eine ganz tolle Rebe.
Ja, es kann. Ich finde auch, also wenn es zu mächtig ist, dann mag ich es auch nicht trinken. Aber wenn es eine gewisse, auch eben wie hier wahrscheinlich, so eine gewisse Säurestruktur hat und nicht zu süß wird.
Leider ausverkauft.
Dann kann das toll sein. Oh ja, leider ausverkauft. Schade.
Was ist denn das für ein Scheißladen?
Okay, es ist 2013er auch.
Ja,
ne?
Ja.
2013er. Ja. Ja. Genau. Ja, ein schöner Wein. Also es ist ein... Da könnte ich jetzt, glaube ich, auch die Flasche austrinken.
Ja.
Hätte ich kein Problem mit.
Ja, ich hätte also auch mit dem Chardonnay, also den würde ich mir jetzt auch noch einfach geben. Vielleicht einfach irgendwie still in die Küche setzen, irgendwie ein bisschen Radio hören, das Ding weghauen. Ich habe auch noch ein paar Sardinen da.
Das habe ich gestern gegessen, Sardinen. Ja. Ja, und so unterschiedlich, ne? Der Chardonnay dann im Vergleich dazu doch wirklich weicher und ja.
Wenn der auch ein bisschen, wenn er ein bisschen im Glas ist, der Riesling, das ist ein richtiger Kracher.
Mhm. Ja, weil er wirklich unglaublich saftig ist dabei. Mhm. Das ist schreit irgendwie nach mehr.
Wahnsinn.
Ja.
Ja, das, also so überrascht hast du mich länger nicht. Ich bin, also.
Ja, das ist doch schön.
Ja,
wunderbar.
Ja. Also ich meine, es überrascht mich halt jedes Mal. Also es ist ja, das finde ich ja sowieso, das kann man ja so zum fast Jahresende auch nochmal immer wieder sagen. Bisher war immer alles, was du angeschleppt hast, irgendwie mindestens gut, wenn nicht sehr gut. Das finde ich so das Faszinierende dabei. Jetzt ist es nicht immer billig.
Nee.
Aber mein Gott, ey, Leute, ja, dann kauft euch halt für 15 Euro eine Flasche Wein und freut euch drüber, dass ihr einen geilen Wein habt und trinkt ansonsten Bier. Oder kauft halt hier, wie heißt der, Florian Feth einfach leer, weil anscheinend taugt der was. Eigentlich müssen wir mal die Gutsweine einmal durchprobieren, ne?
Ja, nee, alle will ich dann doch nicht trinken.
Nee?
Also,
Müller-Thurgau lieblich, nicht?
Nee. Genau, und Portugieser und Dornfelder bin ich auch mit durch.
Ich warte ja immer noch darauf, dass mir mal jemand einen Dornfelder einschüttet und ich sage so, geil, Dornfelder. Aber das ist immer noch nicht passiert. Also ich habe bisher war Dornfelder immer so. Also ich bin da auch komplett versaut. Ich weiß noch, eine Ex-Freundin von mir, die hatte mal einen Dornfelder da, den hat sie gekauft bei Rossmann.
Mhm.
Mir war gar nicht klar, dass man da Wein kaufen kann. Das war nicht schön. Also das war eher unschön.
Ja. Also der Dornfelder Feinherb hier, der hat ordentliche 17 Gramm Restzucker. Das ist schon nicht ohne. Ja.
Ja.
Aber es gibt einfach die Leute, die sowas auch gerne trinken. Ich habe letztens. Auch, ja, eben, klar. Eben. Also, das finde ich halt auch, ja. Mhm. Meine Güte. Also, ich meine, das, was wir in den Sendungen trinken und die Weine, mit denen ich mich tagtäglich beschäftige, die machen irgendwie 5% der Gesamtproduktion aus, ja.
Oh.
Mehr ist das ja nicht. Oder vielleicht 10, ja. Aber mehr ja nicht. Ja. Und, Ich finde auch bei solchen Sachen, die mir persönlich jetzt überhaupt nicht liegen, aber ich bin doch froh, wenn die Leute zum Florian Feth gehen und da zumindest einen vernünftig gemachten Dornfelder Feinherb trinken, als wenn sie irgendwie zu irgendeinem namenlosen LEH oder Rossmann laufen und da irgendwie eine Plörre kaufen.
Ja.
Also definitiv. Ja, und das finde ich wiederum auch beim Florian schön, weil sowas machen die meisten nicht mehr, ne? Die meisten stellen dann irgendwann auch um, straffen ihr Sortiment.
Ja.
Das finde ich wiederum auch natürlich okay. Die wollen, ich würde das wahrscheinlich auch machen, aber dass er es nicht macht und diese Leute mit diesen Weinen auch bedient, finde ich auch irgendwie aller Ehren wert.
Der hat doch noch eine Spätburgunder Auslese.
Der hat ja irgendwie.
Das klingt ja auch nochmal interessant.
Ja. Wobei ich, aber das kann sich auch ein bisschen verändert haben.
14 Millionen.
Hatte ich damals, das ist ja auch schon ein paar Jahre her, auch. Und das war nicht ganz mein Fall, weil mir da das Holz nicht so gefallen hat.
Ja.
Aber das kann, wie gesagt, das kann sich geändert haben. Wir können ja zum dritten Wein kommen. So langsam, wir können ja nachher nochmal was anderes.
Ja, ach.
Wir haben ja noch. Gehen wir wieder. Gehen wir wieder zurück zum Ortswein und haben den Feddersheimer Spätburgunder.
Da bin ich jetzt gespannt, wie der Chat reagiert, weil das Ding, der hat mich wirklich sehr, sehr begeistert. Und ich sag's ja immer wieder, Rotwein, also mich mit Rotwein zu begeistern, ist ja immer ein bisschen schwieriger. Also ich habe ja, ich weiß nicht warum, aber Rotwein ist schwer bei mir. Und der war Träumchen. Ach.
Ja.
So, ich kränkle gerade vor mich hin, das heißt, morgen werde ich völlig im Arsch sein. Aber hey.
Ja. Ja, ich hatte am Montag hatte ich eine, also ich, als ich in Neuseeland war, ist jetzt auch schon 2,5 Jahre her, da war ich ja von verschiedenen Rebsorten dort sehr begeistert.
Ja.
Was ich vorher nicht so auf der Pfanne hatte, da hatte ich zwar das eine oder andere schon mal probiert, aber man lernt ja die Länder immer erst vor Ort tatsächlich kennen und so war das bei Neuseeland natürlich auch und dann war ich ein halbes Jahr später, war ich in London eingeladen zu einer großen Veranstaltung mit australischen Weinen, wo ich so ein ähnliches Erlebnis hatte, wo ich dachte, okay, da ist ja noch viel mehr als diese schweren Shiraz, ja. Cabernet und so und diese verholzten Chardonnay, da ist ja noch was ganz anderes, was du hier in Deutschland eigentlich gar nicht bekommst. Das, da musste man eine Probe draus machen. Und das hat dann gedauert und gedauert und dann habe ich aber irgendwann doch irgendwie gesagt, okay, ich fange jetzt mal an zu sammeln und ich nenne mir ein Datum und ich gucke, dass ich irgendwie 30 Weine aus Cool Climate bekomme, also ja. aus kühlem Klima und die mal so nebeneinander stelle. Das habe ich im Juni mit Chardonnay gemacht
ja.
und das habe ich jetzt am Montag mit Pinot Noir gemacht.
Warum war ich da nicht eingeladen?
Weil ich eigentlich nur Leute aus also Sommeliers, Journalisten und Weinhändler eingeladen habe eigentlich.
Ja, aber ich bin doch Journalist. Ja. Ich habe sogar einen Presseausweis. Wahrscheinlich bin ich der Einzige von den Honks, die da waren, der einen Presseausweis. Okay, das ist ein bisschen Perlen vor die Säue. Das kann, aber guck mal, wir kennen uns doch schon so lange, Junge.
Ja.
Verdammt. Na gut.
Du kommst ja am 2. Dezember.
Ja, ja. Ja, ja.
Nee, das ist klar. Also ich meine, es gab verschiedene Leute, die total gerne gekommen wären und ich konnte einfach nur 13 einladen.
Lass dich jetzt bloß nicht von mir trollen.
Nee, weiß ich doch, ist doch klar. Ist doch klar. Ja. Nee, aber tatsächlich, es waren 13, also wir waren zu 14 und ich hatte eben 30 verschiedene Pinot Noir von Neuseeland über Australien, Südafrika, Kalifornien, Oregon, Kanada, Frankreich, Deutschland, Österreich, Schweiz, Südtirol. Und Augenmerk eben vor allen Dingen, also ich meine, Frankreich ist ja sozusagen immer Burgund, ist immer der Urgrund, das ist das, woran sich alle orientieren. Ich hatte aber nicht nur Burgund diesmal da, sondern eben auch Sancerre, wo auch Pinot Noir entsteht und Elsass. Und ich hatte eben auch vier Weine aus Deutschland dabei. Ich hatte auch einen Winzer von den vier Weinen mit am Tisch, also der einen, der vier Weine gemacht hat, ausgerechnet an der Mosel. Und ich habe die Bewertungen jetzt noch nicht ausgewertet, aber ich glaube, der hat auch das Rennen gemacht mit seinem Wein. Und das lag nicht daran, dass er da saß, weil die Leute haben die Weine alle blind verkostet, sondern dass irgendwie alle der Meinung waren, das ist irgendwie sehr guter Wein aus Chèvre-Chambertin im Burgund. Und dann war es zum Schluss ein Spätburgunder von der Mosel. Das war schon sehr cool. Das war schon sehr cool. Ja.
Judgment of, wo war das?
Paris, da, genau, so ein bisschen.
Dein Judgment meine ich jetzt.
Ach so, ja, ja, Hamburg halt, Witwenball.
The Judgment of Witwenball.
Ja.
Ja, nice.
Ja. Ja, das war schön. Das war wirklich spannend. Also von Pinots, die irgendwie so gerade mal 11% Alkohol hatten und irgendwie aus in der Nähe der Niagara-Fälle angebaut werden oder an der Saar. Und, genau, und nicht ganz so super kühl, aber doch immer noch kühl mit einer schönen Säure ist halt der hier. Und Pinot Noir ist ja so eine Diva, so eine Divenrebsorte, die sehr, sehr viel Aufmerksamkeit und Arbeit im Weinberg braucht.
Aha.
Und im Zweifelsfall eben auch sehr geringe Erträge im Zweifelsfall hat. Und das ist eine Sorte, die man wirklich beherrschen muss, für die man ein Gefühl haben muss. Und die wirklich nicht einfach zu handeln ist. Und deswegen ist Pinot Noir an sich eigentlich auch immer teuer.
Ja.
Ja.
Außer der hier.
Ja, außer der hier. Also es gibt wenige Winzer, also auch in Deutschland wenige Winzer, bei denen ich jetzt sagen würde, die machen gute Pinot Noirs unter 10 Euro. Und das ist immer so ein bisschen so eine Suche, finde ich. Und der hier hat das eigentlich. Ne? Es ist ein
der Chat hat gerade den Geschmack sehr schön definiert. Jetzt ist es weggescrollt. Verdammt, wo ist es denn? Bin ich blöd? Pflaume Honig.
Aha.
Pflaumenhonig. Das ist, ich finde, das trifft sehr, sehr gut. Also jetzt zumindest die Nase.
Pflaumenhonig.
Mhm. Ja, und zwar so wie so Wildkräutergedönshonig. Weißt du, so den, also.
Ja. Ja, okay. Kann ich irgendwie nachvollziehen. Also es hat nicht die Süße vom Honig irgendwie. Mhm. Es hat eher die, fast das Geherbe, was ein Honig auch haben kann. Ja,
genau.
So die, wie nennt man das, Kopfnote oder so.
Ja. Ist der aus dem Holz? Kommt der aus dem Holzfass? Mhm.
Das habe ich mich vorhin auch gefragt. Ich habe vergessen, ihn zu fragen. Mhm. Ich schätze schon, dass er was davon hat. Also vielleicht ist es auch irgendwie größeres Holz, was er verwendet.
Mhm. Ich guck gerade mal, wo ist er denn? Ich guck gerade mal im Shop.
Steht nicht dabei,
okay.
Nee. Aber
er hat ein bisschen was Holziges, aber nicht so.
Nee, es ist eher wie so,
also, ja, genau so, wie es jetzt gerade passiert. Ne? Sag mal, war der im Holz?
Ja, sag ich ja genau. Es ist doch, so wie.
Im Barrique gereift. Feddersheimer St. Georgenberg ist das doch, was wir trinken, ne?
Nee, das ist die Lage. Wir trinken jetzt einfach nur Feddersheimer Spätburgunder im Ortsweinbereich.
Ach so, Ortsweinbereich.
Du bist schon im
Ding geklickt. Ja. Na gut.
Ja. Ich guck noch mal gerade, ob es.
Nee, ich schreibe ja nicht dazu.
Nee, ich frage ihn noch mal und dann schreiben wir es noch mal rein.
Jo.
Aber ich denke schon, dass er das Holz ausgebaut hat. Ja, also schmeckt so.
Mhm.
Ne? Und es hat auch ein ziemlich griffiges Tannin. Ich finde, es schmeckt ein bisschen so, als wäre Wein über so altes Holz gelaufen. Und
ja.
Ne? So ein altes, trockenes Holz. Und davon hat er so ein bisschen was da drin.
Aber das Schöne am Tannin ist halt auch, ich habe den halt gerade aufgemacht und der hat, wie du sagtest, griffig, trifft sehr gut. Der hat ein griffiges Tannin, aber ohne so, bäh, so ein Pelz dir in den Mund zu kotzen.
Genau.
Das ist,
genau.
Und wir sind hier unter 8 Euro, 7,20 Euro, das ist doch unglaublich.
Das ist, finde ich auch eigentlich. Pflaume. Ja, weil es halt auch nicht, das Schöne ist eigentlich, finde ich, dieser Wein, also, ein typischer deutscher Spätburgunder ist einer, der duftet oder riecht und schmeckt nach Erdbeeren und Himbeeren, ja?
Ja.
Und wenn er dann im Holz war, hat er eigentlich noch speckige Röstaromen dazu, ja? So. Das ist das Klischee eines deutschen Spätburgunders. Und je günstiger der Wein, desto eher trifft man dieses Klischee auch, ja? Und der hat's halt gar nicht, ja? Also, da ist vielleicht mal eine Erdbeere vorbeigeflogen, ne? Aber die ist irgendwie nicht haften geblieben, ja. Das ist irgendwie, genau, das ist viel mehr Pflaume. Er selber schreibt auch von so ein bisschen Cassis. Weiß ich nicht. Also, es ist auf jeden Fall relativ dunkel. Also, viel dunkler als diese, also ist nicht so ein Bärenkitsch, ist dunkel. Ja,
Bärenkitsch, sehr schön. Wenn wir also, irgendwann mal einen Wein, wir machen irgendwann mal einen Wein zusammen und den nennen wir dann Bärenkitsch. Und das muss aber der geilste Rotwein aller Zeiten sein. Damit alle denken so, nee, total arme Scheiß, das esse ich nicht. Trinke ich nicht.
Ja. Ja, und dabei ist er angenehm süffig trotzdem, finde ich. Darf man auch ruhig sagen. Also der trinkt sich gut. Auch der ist saftig.
Trinkt sich unheimlich gut. Der hat halt auch nur 12? Ich glaube 12 Umdrehungen, ne? Nee, 13,5.
Nee, 12,5.
Falsche Flasche. Man kommt ja auch durcheinander hier. Ja, 12,5, das ist halt nicht viel. Das ist ein total leichter Wein.
Ja.
Oh. Also den kannst du halt so wegsaufen. Für Sie getestet.
Kann man machen.
Für Sie getestet.
Ja.
Super.
Ne?
Ja. Auch so. Vor allen Dingen und immer wieder, auch wenn das irgendwie so ein bisschen profan klingt, zu dem Preis der Wahnsinn.
Ja, wenn man Glück hat, ich weiß nicht, ob ihr einen Alnatura um die Ecke habt. Also bei mir hier im Alnatura gibt es tatsächlich auch 2-3 Weine von ihm im Flaschenregal, worüber ich mich auch immer freue.
Alnatura, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal ein Alnatura gesehen habe, ehrlich gesagt. Wir haben halt hier die große LPG, das ist so ein riesen Bio-Laden. Ach so, ja. Die haben auch eine sehr, sehr große Weinecke. Könnte sein, dass der dann da auch dabei ist.
Ja.
Ja, ich bin sehr...
Der war witzigerweise letzte Woche, wo ich nicht da war, im Kloster Eberbach war, war er hier in Hamburg und in Ahrensburg und hatte irgendwie einen Weinabend geschmissen.
Also war auch nicht nett.
Im Restaurant. Ja. Also der ist auch als Winzer sozusagen relativ viel unterwegs. Aber er ist halt so einer, der eher so unterm Radar arbeitet.
Jetzt und, nicht mehr.
Ne?
Jetzt nicht mehr,
Freundchen. Jetzt nicht mehr, genau.
Jetzt haben wir dich am Hals. Und wenn du das hörst, ne? Ich will einen Karton von dem Chardonnay haben. Ich zahle auch. Ja, genau. Wirklich, wirklich tolle, also echt eine tolle Auswahl. Vor allen Dingen haben wir jetzt alle mal wieder befriedigt, die sich dann immer beklagt haben, so, ey Leute, ihr werdet teuer, das ist nicht so.
Ja, aber fand ich auch wichtig. Die haben ja auch recht. Die haben auch recht.
Ja,
also ich mein,
und nein.
Also, ja und nein. Ich meine, wir können trinken, was wir wollen, das ist ja klar. Aber,
nee, deswegen nicht. Sondern, das Problem ist ja nicht der Preis. Also das ist, ich glaube, wenn du die Sendung gehört hast und merkst irgendwie, der Christoph, der erzählt schön, da gibt's was, der Holgi, der lässt sich wieder volllaufen, weil es besonders gut schmeckt oder irgendwie sowas. Wenn du die Sendung gehört hast, bist du eventuell auch bereit, irgendwie mal 18 Euro oder sowas für eine Flasche Riesling hinzulegen. Das Problem ist, glaube ich, eher, wenn dir jemand sagt, hey, wir machen eine Weinsendung, da trinken wir 3 Flaschen Wein, der Karton kostet 70 Euro. Da wird wahrscheinlich, werden die meisten sagen, so, ey, ich kaufe da nicht die Katze im Sack. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem dabei.
Ja.
Und
das, also, aber das ist ja,
wenn man über die Jahre aber eines gelernt hat hier in den Vrindflaschen, dann ist das, wenn du einen Karton zusammenstellst, dann kann man diese Katze im Sack, das Risiko kann man eingehen. Ja, das ist bisher noch nie schiefgegangen.
Ja. Genau, und das haben wir jetzt im Dezember auch wieder.
Das wird schmerzhaft.
Ja. Da kostet nämlich die Kiste 71,80.
Jo.
Aber ist ja auch eine Weihnachtsweinsendung.
Aber ist ja auch Weihnachten, genau. Auch Weihnachten. Wir haben es den Kindern versprochen. Der Schnaps war teuer, aber wir haben es den Kindern versprochen.
Ja. Genau, 71,80 für 3 Weine.
Und ist schon ordentlich, aber selbst da muss auch niemand die Katze im Sack kaufen. Wir produzieren die Sendung nämlich so früh, dass noch genug Zeit ist, bis Heiligabend das Ding zu kaufen. Nächste Weinflaschen, für alle, die es mitschreiben wollen, am 13. Dezember 2017 um 20.30 Uhr live im Internet und danach halt als Podcast. So schnell wie möglich werde ich die dann veröffentlichen, damit auch das Weihnachtsgeschäft ordentlich läuft.
Genau, bei mir ist es schon online im Blog, da kann man schon gucken, was es gibt und auch sozusagen der Link zur Bestellseite vom Appellweine, die sich auf kalifornische und australische Weine vor allen Dingen spezialisiert haben. Und das hatten wir ja noch gar nicht in der Sendung. Und deswegen habe ich mal 3 irrwitzige Sachen ausgesucht. Das erste ist ein Sparkling Shiraz, also ein Schaumwein aus Shiraz.
Ich wäre fast verrückt geworden, als ich den Karton aufgemacht habe. Ich war so, oh Gott. Weil ich habe es ja mit roter Schaumwein, ist mir ja sehr, sehr fremd. Ja. Bis ich glaube, es war letztes oder vorletztes Jahr, hat mir ein Hörerpärchen, die waren in Italien im Urlaub, die haben mir einen Karton Wein mitgebracht und drückten mir, habe ich ja damals schon erzählt, den Karton Wein in die Hand. Und ich gucke so und denke so, oh toll, Lambrusco. Oder war es überhaupt Lambrusco? Ja, ich glaube, es war Lambrusco.
War
kein Lambrusco?
Oltrepo Pavese oder sowas. Vielleicht war es auch
Lambrusco. Nee, das war so das, was du beim Italiener, also das billige Zeug, was du beim Italiener gibt, was du eigentlich gar nicht haben willst, ne?
Da fällt mir gerade ein, dass ich...
Und drücken mir so diesen Karton in die Hand und ich denke so, hey, danke, Herr Lambrusco. Und er sagte dann auch, ja, genauso haben wir auch reagiert, aber mach mal eine Flasche auf. Und das war halt Schaumwein, also roter Schaumwein. Das ist total geil. Kannte ich vorher noch nicht.
Ich flieg am 17. ins Lambrusco-Gebiet.
Oh.
Am 17. Dezember.
Der feine Herr.
Mit meiner Tochter.
Ja. Hey, die muss ja auch langsam mal rangeführt werden. Die kommt ja jetzt auch in die Jahre.
Ja, das wird's witzig. Es kamen Menschen auf mich zu und meinten, ich sollte unbedingt einen Artikel über die Emilia Romagna schreiben. Und ich sagte, das kann ich aber nur machen, noch dieses Jahr, wenn ich meine Tochter mitnehmen kann. Okay.
Geil.
Ja.
Ich habe den falschen Job.
Ja, das war halt jetzt kurzfristig.
Einerseits, andererseits.
Andererseits, sonst hätte ich es sozusagen nicht bedienen können. Mhm. Und ja, das ist nicht einfach, ne? Also ich meine, die ist jetzt 6 und das, ich muss mal gucken, da muss ich mich so ein bisschen zweiteilen natürlich, aber das ist eine Erfahrung, die ich noch nicht gemacht habe, wie ich das managen kann, aber mal sehen. Genau, ich freue mich jedenfalls darauf. Also Emilia Romagna ist ja Bologna, ne, Bolognese, Parmesan und Lambrusco und weiß ich nicht was alles. Ne? So ein Schlemmergebiet jedenfalls. Ja.
Genau. Wie lange wirst du da sein?
4 Tage.
No.
Ja. Ja, das ist immer anstrengend natürlich, weil es irgendwie zig Termine am Tag sind und so, aber es ist auch immer schön, klar. Also ich war da noch nicht. Also deswegen ist es schon mal toll an sich. Ja. Genau.
Ja, ich komme diesmal nicht mehr weg, aber hey.
Immerhin kommst du noch zu mir nach Hamburg.
Ja, immerhin das. Und außerdem ist ja jetzt nicht so, dass ich nicht. Also, ich profitiere ja davon, dass du wegkommst. Dann gibt es immer schön meine.
Genau. Im Januar gibt es dann eine Lambrusco-Sendung. Mhm. Ja. Genau, also, aber zu Weihnachten nochmal.
Das ist doch traumhaft, oder? Ich meine, das ist ein solcher Zechwein. Da kannst du wirklich 3, 4, 5 Flaschen auf den Tisch stellen, lässt ein paar Freunde ein, Hausfahrt, weiß ich nicht. Was essen wir denn? Ach, Käse und Brot, leck mir am Arsch, die sollen sich nicht so haben, die kalte Küche jetzt. Käse, Brot auf den Tisch, irgendwie 5 Flaschen von dem Wein auf den Tisch, hast relativ wenig Kohle bezahlt und hast einen super Abend. Und den kannst du halt einfach wie Wasser wegsaufen, finde ich. Es ist
ja, und ein bisschen Aufschnitt, ne? So ein bisschen Wurst und so passt schon.
Aufschnitt, super, so. Es gibt eigentlich kein besseres Wort.
Aufschnitt. Ich finde das schön.
Das ist schön,
Aufschnitt. Aufgeschnittene Wurst.
Es gibt eine wundervolle, ich hoffe, die ist noch online, warte mal, Alles in Butter, das ist die Kulinarik-Sendung von WDR 5, mit Elif Schnell und Helmut Gothe. Elif Schnell kriegt gerade ein Kind, darum wird die gerade vertreten von einem Kollegen, aber es gibt, warte mal, Aufschnitt, ich hoffe, ich weiß gar nicht, wie die Sendung hieß, es gibt eine wundervolle Sendung, Alles in Brot, genau, Vegetarische und andere Wursteleien heißt diese Sendung von Alles in Butter. Ich hoffe, dass es die noch zum Runterladen gibt. Die löschen ja immer alles irgendwie. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk macht ja Kulturvernichtung, indem er ständig sein Programm löscht. Eventuell gibt es diesen Podcast noch. Und wenn es den noch gibt, ja, vegetarische und andere Wursteleien, Alles in Butter, WDR 5, anhören. Ein Traum.
Okay.
Wirklich ein Traum.
Sieht nicht so aus, als gäbe es das noch.
Scheiße, ich guck mal, ob ich das noch bei mir rumliegen habe, dann befreie ich das und hau das irgendwo auf den Server. Soll nämlich doch verklagen. Da gibt's eine wunderbare Moderation, wo dann so geht's nur blablabla und Salami und Aufschnitt, tralalala. Und dann will Elif Schnell, die Kollegin, also Moderatorin beim WDR, will dann so eine Übergangsfrage stellen und fragt Helmut Gothe, also man muss wissen, Helmut Gothe ist halt so ein Food-Nerd und der findet sich auch ziemlich geil. Also alle, die ich kenne, die ihn mal kennengelernt haben, sagen auch, das ist eigentlich ein unangenehmer Zeitgenosse.
Okay.
Sie fragt dann halt, ja, aber was ist das denn mit der vegetarischen Wurst? Und Gothe muss halt lachen und sagt, ja, das frage ich mich auch, was damit ist. Das ist echt eine total klasse Sendung. Ich kann immer wieder nur Alles in Butter empfehlen. Wirklich, also, ja.
Okay. Ja.
So. Wo waren wir stehen geblieben? Entschuldigung. Was?
Nee, genau, also es gibt sozusagen leicht Restsüße. Im Prinzip ist das australischer Lambrusco, ja. Also es gibt leicht Restsüßen, tiefdunklen, also violetten Schaumwein, was einfach genial passt zur Aufschnitt, also dann zur Wurst, ja, zur Wurstplatte. Das ist einfach super.
Ja, aber das ist doch schon mal gut. Dann können wir doch schon mal einen Tipp geben, was die Leute sich hinstellen sollen, wenn sie damit trinken wollen.
Ja, das passt super.
Okay,
komm. Es passt auch super zu, sowas passt auch super zu Ragu, also so tatsächlich so Bolognesen oder so lange eingekochtem Fleisch sozusagen. Ja, das passt super. Dann gibt's aus Kalifornien Roussanne, Massan, Viognier, Grenache Blanc, also etwas, was man sonst so an der Rhone findet. Mhm. Da gibt's so Winzer, die nennen sich Rhone Ranger, also die haben irgendwie die Rhone-Rebsorten nach Kalifornien gebracht, schon vor ein paar Jahrzehnten, und machen halt quasi Rhone-Wein auf Kalifornisch, das ist auch ganz cool. Gibt's auch total schöne, ist auch ein toller Speisebegleiter einfach. Und dann gibt's einen meiner liebsten, sie nennen ihn noch Shiraz, also Syrah aus Australien, aber eben auch nicht so eine fette Bombe, sondern was mit eher aus Cool Climate. Also ne, bisschen frischer, bisschen Zug, aber kräftig und ich finde ein sehr geiler Wein.
Ich bin sehr gespannt. Also ich bin wirklich sehr gespannt.
Ja. Ja. Ja, schön.
Das Tragische ist, die Weine habe ich schon hier.
Ja.
Kann ich ja eigentlich auch aufmachen, ne?
Dann hast du sie halt nicht mehr hier.
Ja, muss ich mir halt noch ein Paket bestellen. Schreibe ich halt, ist nicht angekommen. Scheißladen.
Ja. Ja. Achso, und wer zuhört in Hamburg und Bremen,
ja.
Ich mache noch zwei Veranstaltungen im Dezember.
Mhm.
Für die Taz. Ich schreibe ja einmal im Monat etwa für die Taz eine in der Nordausgabe eine Kolumne, die heißt Mundwerk. Und irgendwann haben wir uns letztes Jahr überlegt, wenn ich da schon eine Kolumne schreibe, dann können wir ja auch dazu mal eine Veranstaltung machen. Das habe ich letztes Jahr gemacht, zweimal in Hamburg. Da ging es um Weine so rund ums Mittelmeer quasi, Georgien, Türkei, also ist ja schon Schwarzmeer. Sozusagen von den aus den alten Anbaugebieten, die schon vor ein paar tausend Jahren Wein gemacht haben.
Mhm.
Das war ganz schön. Dieses Mal machen wir einfach Schaumwein, also das große Schaumweinmassaker.
Geil.
Und wann? Ich erzähle am 5.12. in Bremen und am 11.12. Moment, also eine Woche später, ist dann schon der 12.12.
Ja.
in Hamburg.
Mist.
Ja.
Schaffe ich nicht.
Und ja, schade.
Schaffe ich beides nicht. Mist.
Genau, und es geht sozusagen darum, wie schlechter Schaumwein schmeckt und wie guter Schaumwein schmeckt. Also es gibt einen schlechten Schaumwein und acht gute oder vielleicht auch mehr als acht. Und deutschen Sekt, Cremant, Cava, Champagner, Sparkling Shiraz, Lambrusco, Petnat, also alles, was sozusagen Prosecco in gut und dazu gibt's irgendwie Serrano-Schinken und ein paar gute Käse und gutes Brot und ich glaube, das werden zwei schöne Abende. Also geht auch über meine Seite, da ist der Link sozusagen zur Taz-Seite und da kann man sich anmelden. Die Abende kosten, weil sie quasi gesponsert sind, irgendwie 38 Euro pro Person.
Ach, super.
Und ja, es gibt irgendwie...
Steht in den Shownotes. Ich habe es gerade schon, nebenbei gegoogelt.
Es gibt acht wirklich interessante Schaumweine und ich glaube, das wird gut. Ja.
Geil.
Ja.
Ach, schade, dass ich hier nicht weg kann. Obwohl. Ja. Am 5. Wann geht das los? Am 5. Ach nee, das ist Bremen. Nee, nach Bremen dauert es. Nach Bremen ist von Berlin schwierig. Ja, da musst du es irgendwie mit umsteigen. So, das schaffe ich dann doch nicht.
Mhm.
Schade aber auch. Naja, alle, die da sind, herzlichen Glückwunsch. Habe ich schon gesagt. Ich bin ein bisschen angetütert, weil ich nicht wirklich was gegessen habe.
Du hast ja nichts gegessen. Ja.
Nichts ist falsch, aber wenig. Nächste Sendung, 13. Dezember 2017, die Weihnachtsweine, die Christoph gerade vorgestellt hat, zumindest schon mal angerissen hat, ab 20.30 Uhr in einem Internet ihres geringsten Misstrauens. Das waren die Weinflaschen für November. Mein lieber Christoph, ich danke dir.
Ich danke dir auch, Holger.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.
Tschüss. Bis dann. Tschüss.
Ist nicht tot.